Jesus Christus, in diesem Sinne und in dieser Wahrheit, wir wollen, dass du zu uns redest durch dein Wort. Möchte ich auch für die Auslegung deines Wortes jetzt bitten, es geht um dich, um deine Wahrheit. Rede durch deinen Geist und all das, was wir gerade gesungen haben und bekannt haben, Herr, dass das uns verändert, uns mehr und mehr in dein Bild verwandelt, mehr und mehr in dein Denken und vor allem auch in das Handeln in unser Leben hineingreift. Herr, ich bitte dich um Vollmacht, um Freimut, um Klarheit im Reden, aber genauso, Herr, um das Wirken in der Herzen der Zuhörer. Ich danke dir, dass ich von dir beten darf. Amen. Amen. Guten Morgen, ihr Lieben. Von Christus Geliebte hier an dem Ort, ob hier unten, da oben an den Seiten, aber genauso auch in den Übertragungsgeräten. Wir schlagen unsere Bibel auf im ersten Johannesbrief und setzen unser Studium dieses Kapitels fort, Kapitel 4, 1. Johannesbrief, Kapitel 4, und da studieren wir gerade und schauen uns den achten Test an, den Test, in dem es darum geht, um die vollkommene Liebe, die abgefragt wird oder an der man erkennen kann, ob wir Kinder Gottes sind oder nicht, ob wir diese vollkommene Liebe haben. Lass uns die Verse lesen, die diese vollkommene Liebe in einer wunderbaren, in einer sehr herrlichen und tiefen Art und Weise beschreiben. Ich lese gerne heute nochmal komplett den Abschnitt Kapitel 4, die Verse 7 bis Kapitel 5, Vers 3. Ich freue mich, wenn ihr das in euren Bibeln verfolgt. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und er kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eigenen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind wir auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt als Retter der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, der geboren ist, liebt den, der aus ihm geboren ist. Hierin erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote befolgen. Und dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Ein langer Text, ein sehr tiefer Text und offensichtlich auch schon im letzten Sonntag hoffentlich deutlich und klar geworden, es geht offensichtlich um die Liebe. Um welche Liebe? Es geht um die vollkommene Liebe. Eine Liebe, die in uns vollendet ist und in diesem Test uns in wirklich wunderbarer Art und Weise dargestellt wird. Mit vielen Facetten, mit vielen Aspekten. Liebe Geschwister, wir haben eine sehr intensive Woche hinter uns als Gemeinde mit vielen Veranstaltungen, aber jetzt nicht nur von der Intensivität, weil es so viel und in der Woche war, sondern auch inhaltlich. Sowohl Sonntag in Gottesdienst, dann in der Bibelstunde für diejenigen, die beim E-Seminar dabei waren, im E-Seminar, für die, die in der Jugend dann da auch mit dabei waren, in der Jugend vielleicht, da war ich nicht dabei. Und auch heute wieder Wir haben nicht nur eine Menge an Veranstaltungen, sondern auch inhaltlich ging es um den gelebten Glauben, der sich eben in der Liebe zeigt. Und darum ist es sehr intensiv gewesen. Aus verschiedenen Perspektiven, aus verschiedenen Texten heraus ging es aber letztendlich immer ums Gleiche, um das gelebt, wie unser Glauben gelebt ist, wie unser Glauben gelebt wird. Und dass unser Glauben als echt sich dann erweist, wenn es sich eben in der Liebe zeigt. Und vor allem hier in dieser vollkommenen Liebe. Als ich am Mittwoch rausging nach der Bibelstunde, sprach ich mit einer lieben Schwester, ich sprach mit vielen lieben Schwestern, auch lieben Brüdern auch, aber auch mit lieben Schwestern. Und sie sagte mir, und ich sage jetzt bewusst liebe Schwester, dass es nicht jetzt negativ verstanden wird, sehr liebe Schwester. Und sie sagte mir, mein Mann und ich haben jedes Mal das Gefühl, wenn wir das Haus hier verlassen, dass wir immer kleiner werden. Und sie meinen bestimmt nicht, dass es daran liegt, dass sie so lange hier sitzen müssen. Und sie schrumpfen, sondern sie meinte vom Inhalt, dass so, wenn sie nach den Botschaften, dass es einen demütigt. Und als ich das hörte, dachte ich, es freut mich. Mein Anliegen ist es nicht, euch zu demütigen hier. Mein Anliegen auch ist nicht, klein zu halten. Das ist es nicht. Aber mein Anliegen ist es, das Wort Gottes so zu verkündigen, dass das in uns das bewirkt, was es muss. Es überführt uns, es zeigt uns, es stellt uns in das Licht Gottes und es zeigt uns unsere Unzulänglichkeit. Und es demütigt uns, weil wir merken, in welchem Maße wir da nicht genügen und dem auch nicht gerecht werden, der Berufung, mit der wir berufen worden sind. Und der Grund ist, warum ich mich darüber freue, nicht, dass ihr euch dann so klein fühlt. Der Grund ist, weil in der Schrift steht, dass Gott dem Hochmütigen widersteht, aber dem Demütigen Gnade schenkt. Das heißt, all die Segnungen, die wir dann empfangen dürfen, die uns durch den Geist Gottes gegeben sind, den wir auch empfangen haben, all die Frucht des Geistes in unserem Leben, bekommen die, die sich darunter demütigen und das eingestehen und zugeben, Herr, ich brauche dich, ich brauche mehr von deiner Liebe, ich brauche mehr von deinem Geist, ich brauche mehr von deiner Frucht. Und in dieser Weise, wenn das Herz da richtig ausgerichtet ist und in dieser demütigen Haltung ist, ich bin davon überzeugt, dass das passiert und dass der Herr das wirkt. Von daher eine gute Wirkung, wenn das Wort Gottes das in den Herzen der Menschen bewirkt, nämlich kleiner werden. Er wird größer, wir werden kleiner. Ich denke, dass auch die heutige Predigt ein Stück weit dazu weiter beitragen wird, auch dass die heutige Predigt diese Wirkung haben wird und dass wir unsere Unzulänglichkeit vielleicht noch einmal spüren. Aber nochmal, es ist notwendig, dass wir die Unzulänglichkeit spüren und ich bitte bei euch, auch den ganzen Weg mit mir zu gehen. Wir sind im 8. Test, wir reden über eine vollkommene Liebe. Wer da nicht gedemütigt wird, dann weiß ich auch nicht. Eine vollkommene Liebe, die sich in dem Leben der Kinder Gottes offenbart. So, wer dann sagt, ja klar, habe ich und ist im vollen Maße da, das Thema interessiert mich jetzt nicht so sehr, damit das ist nicht... was mir fehlt, dann wäre das ziemlich hochmütig. Aber wie gesagt, geht mit mir einen Weg, geht mit mir durch diesen Test, durch diesen vielen Verse hier und ich bin mir sicher, dass am Ende wir auch in dieser Wahrheit eine feste Zuversicht bekommen, eine Ermutigung, eine Stärkung unseres Glaubens und das Verständnis, dass wir wirklich Kinder Gottes sind. Wenn wir also von der Liebe reden, die uns hier beschrieben wird, die die Kinder Gottes auch ausmacht, von einer vollkommenen Liebe die Rede ist, dann müssen wir diese vollkommene Liebe recht einordnen und recht verstehen, damit wir auch prüfen können, habe ich sie oder habe ich sie nicht. Und auch auf die Gefahr, mich wieder zu wiederholen, unser Verständnis von Liebe ist oft so weit entfernt von dem, wie die Bibel die Liebe definiert. Und deswegen schauen wir auf unser Verständnis, lesen von dem Anspruch einer vollkommenen Liebe und dann sagen wir, das habe ich nicht. So, das ist gut, dass wir von der Schrift ein Verständnis der vollkommenen Liebe bekommen und dann schauen, uns in dieses Licht stellen und ob wir in dieser Liebe wandeln oder ob diese Liebe in unserem Leben vorhanden ist. Von daher geht mit mir auch durch diesen Test da die Meilen mit und wir werden da Fortschritte machen. Der Johannesbrief ist in einen Zusammenhang, in einen Kontext, in die Situation der Gemeinde geschrieben worden, als die Erstadressaten, da kämpften sie mit einer sogenannten Lehre der Erkenntnis. Man nennt sie auch Gnosis. Und da gab es welche, die behaupteten, besondere Erkenntnis zu haben, besonderes Verständnis zu haben, höher als der normale Christ hat, in einer besonderen Art und Weise Dinge verstanden zu haben. Und sie rühmten sich dieses Verständnisses. Das war so ein Exklusiv-Verständnis. Club. Neben dem, dass sie eine ganz verkehrte Lehre von Christus hatten und Verständnis von Christus, hat das eben das ausgemacht, dass sie gesagt haben, wir haben die Erkenntnis. Und als Johannes diesen Brief schreibt, dann entgegnet er denen und begegnet auch dieser Lehre und auch diesen Menschen, die diese Lehre verbreitet haben, und richtet die Gemeinde aus und zeigt aus, was wahre Erkenntnis ist, was wahres Verständnis ist und damit auch natürlich, was wahres Verständnis von Christus ist. Warum? Weil Erkenntnis ist das, was ein Kind Gottes ausmacht. Richtiges Verständnis, wahres Verständnis ist das, was ein Kind Gottes ausmacht. Ein Kind Gottes lebt im Licht Gottes. So begann er diesen Brief. Ein Kind Gottes steht in diesem Licht Gottes. Und im Licht stehen bedeutet, Dinge zu verstehen. Im Licht stehen bedeutet, Dinge zu erkennen. Und was erkennt und versteht ein Kind Gottes? Welche Erkenntnis hat soll jedes Kind Gottes haben, nicht nur ein exklusiver Club, so besonders Heilige, besonders Geisterfüllte, sondern jedes Kind Gottes. Welches Verständnis? Das Verständnis, wer Gott ist und das Verständnis, wer ich bin. Darum geht's. Und aus diesem Verständnis resultiert alles. So beginnt auch Johannes nicht nur diesen Brief, so müssen wir auch da beginnen. Ein Kind Gottes oder das Wesentliche, was das ein Kind Gottes ausmacht, ist ein wahres Verständnis über Gott und ein echtes Verständnis, ehrliches Verständnis über sich selbst. Und deswegen verstehe ich, wenn man in dieses Licht kommt und diese Erkenntnis bekommt und immer mehr darin wächst, dass das einen immer mehr demütigt. Weil je mehr ich begreife, wer Gott ist und wer ich bin, umso kleiner werde ich, umso größer wird er. Und dann, das ist genau das, ich werde kleiner. Von daher, in diesem Brief geht es um diese Gotteserkenntnis. Aber diese Gotteserkenntnis und diese Selbsterkenntnis, die ich habe, zeigt sich und beweist sich, vielleicht will ich das so sagen, beweist sich darin, dass sie echt ist, dass sie wirklich das ist, was offenbart ist, das, was die Apostel verkündigt haben, wenn sie sich in der Liebe bestätigt wird. Also eine Erkenntnis, die aufbläht, eine Erkenntnis, bei der es rein um irgendwelche Sphären da geht und das, wo die anderen nicht sind und nicht verstanden haben, aber lieblos ist. Das hat nichts mit dem zu tun, was die Schrift offenbart und was Gott auch ausmacht. Also wahre Erkenntnis und wahres Verständnis von Gott und von mir selbst führt in diesen gelebten Glauben, und dieser gelebte Glaube zeigt sich in der Liebe. Und ich gehe sogar weit, nicht nur weiter, sondern ich gehe mit der Schrift und sage, zeigt sich in der vollkommenen Liebe. Zeigt sich in einer göttlichen Liebe. Und darum geht es in diesem achten Test. Also, ein Kind Gottes erkennt nicht nur die Wahrheit über Gott, über Christus, über das Erlösungswerk, über sich selbst, sondern welche Konsequenzen das und welche Frucht und welche Auswirkungen das für dich und für mich als Kind Gottes hat. Darum gab es in dem siebten Test vorher den Test der Prüfung der Geister, und in diesem achten Test geht es um diese Prüfung der vollkommenen Liebe. Wie ist der Test nochmal aufgebaut? Nur kurz zur Erinnerung, 3 Punkte. Im Wesentlichen kann man sich merken. Das erste ist der Auftrag. Wir haben hier einen Auftrag an die Kinder Gottes zur vollkommenen Liebe, genauso wie wir den Auftrag haben, die Geister zu prüfen. Wir haben den Grund, warum wir einander lieben sollen, und zwar in einer vollkommenen Art und Weise. Und wir haben dann die Beschreibung dieser vollkommenen Liebe, das Wesen dieser Liebe. So, diese drei Dinge finden wir in diesen Versen, Kapitel 4, 7. Ab Vers 7 bis 5, 3, hier geht es also um diese vollkommene Liebe, ihren Auftrag, den Grund und das Wesen. Und den Grund haben wir uns letzten Sonntag angeschaut, warum das so ist. Oder was ist der Grund für die, und nee, Entschuldigung, den Auftrag haben wir uns, der Grund ist heute, den Auftrag haben wir uns angeschaut. Johannes beginnt und sagt, Geliebte, das heißt als von Gott Geliebte, weil wir von Gott geliebt sind und als von Gott Geliebte sind, sind wir schuldig, einander zu lieben. Nathan hat gerade das vorgelesen, was es bedeutet. Er hat den Liebeserweis Christi gezeigt, er hat ihn das demonstriert, er hat ihn das vorgelebt, er hat es ihn als Beispiel gegeben, was es bedeutet zu lieben, bis ans Ende, von Anfang bis ans Ende, und hat das getan. Und dann heißt das, und vielleicht darf ich euch das nochmal aufgreifen, ich war sehr froh, dass du es gelesen hast, Nathan, Johannesevangelium nochmal, Kapitel 13, darf ich euch nochmal bitten, da zurückzugehen und gerade den letzten Vers nochmal zu lesen. Kapitel 13, Vers 17. Johannes Evangelium, Kapitel 13, Vers 17. Schaut mal, was da steht. Wenn ihr dies wisst, habt ihr das erkannt? Habt ihr das verstanden? Wenn ihr verstanden habt, wenn ihr erkannt habt, wenn ihr das wisst, was ich getan habe, und nicht nur einfach nur die Füße waschen. Wie viele denken, dass das ist? Einfach regelmäßig Schalen auszupacken, mit Wasser zu füllen, Handtücher zu holen. Dann heißt das übrigens aber auch dann, sich zu gürten, gell? Das müsste man dann halt auch machen. Aber egal, viele denken, dass es einfach im buchstäblichen Waschen der Füße man das hier tut, was Jesus gesagt hat. Aber das ist nicht der Punkt. Jesus hat etwas gezeigt und sagt, versteht ihr, was ich gemacht habe? Begreift ihr, was ich gerade gemacht habe? Ich habe euch ein Beispiel der Liebe gezeigt. Und dann sagt ihr, wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Nicht, wenn ihr es wisst, glückselig seid, ihr habt es verstanden. Wunderbar, alles klar, abgehakt. Das ist nicht wahre Erkenntnis. Das ist Sammeln von irgendwelchen, das habe ich verstanden, das ist klar, hast du es nicht verstanden, ich habe es verstanden. Wie viel und wie oft rühmen wir uns bestimmte Erkenntnisse und überheben uns übrigens auch über andere, weil wir ja die Erkenntnis haben, aber haben nicht die Liebe in uns, das zu tun, was wir erkannt haben. Und darum geht es. Jesus sagt, habt ihr es verstanden? Wisst ihr, glückselig, wer es weiß. Aber nicht nur, wer die Erkenntnis hat, glückselig, wer es weiß und es tut. Darauf kommt es an. Das ist gelebte Liebe. Darum geht es. Das ist auch der Liebeserweis oder der Beweis der rechten Erkenntnis, nämlich es zu tun. Und nicht einfach Füße zu waschen. In dem Fall die Sünden und den Schmutz des Alltags, jemanden, dem Nächsten, meinem Bruder, mit denen, denen ich dienen darf, immer wieder zu vergeben. Immer wieder die Last auf mich zu nehmen. Immer wieder abzuwaschen und sagen, komm, ich mach das weg. Das kriegst du allein nicht hin. Und das ist jeden Tag das zu tun. Und wie gesagt, jeden Tag werden wir in dieser Welt beschmutzt. Wir werden verführt, wir fallen. Wir sind von unserem Herzen, wie Petrus es dann erkannt hat, grundrein. Aber im Leben hier werden wir immer mit Sünden konfrontiert und wir fallen. Und Jesus sagt, ich mache euch ein Beispiel, ich wasche euch jeden Tag die Füße. Das heißt, ich vergebe euch jeden Tag. Hier geht es nicht ums ewige Leben, es geht um diese Gemeinschaft, um die Gemeinschaft. Das Bild ist eigentlich ein interessantes Bild, oder? Sie essen gleich miteinander. Und was sollte vorher stimmen? Die Reinigung. Das Bild, es steht, die liegen aneinander, die saßen nicht an den Tischen. Selbst das manchmal unangenehm, du sitzt da und denkst, das Essen sollte gut riechen, aber es riecht irgendwie nicht gut. Denn tiefer als die Tischplatte kommt etwas raus, was nicht so gut riecht. So, damit man es genießen kann. Und sie lagen aber aneinander im Kreis, versteht ihr, an der Brust. Das heißt, der andere hatte was vor der Nase? Die Füße. Und wenn die nicht sauber sind, da kannst du so viel Senf und Pfeffer drauf machen, das wird nicht schmecken. So, also, waschen sich die Füße. Das ist der Hauptgrund, warum da die Füße gewaschen worden sind, damit es angenehm wird beim Essen. Das bedeutet Gemeinschaft, damit man wirklich die Gemeinschaft genießen kann, damit sie die Zeit miteinander am Tisch genießen können, sollten sie vorher sauber sein. Damit diese Gemeinschaft möglich ist, muss man sich gegenseitig die Füße waschen, den täglichen Schmutz abnehmen und sagen, ich mach's weg, das hindert uns nicht, miteinander jetzt Gemeinschaft zu haben. Jesus hat das getan. Und hat gesagt, glückselig, wer versteht, was ich getan habe und es auch tut. So geht miteinander um. Ich als euer Herr, ich als Gott habe das getan. Wenn ich es getan habe, dann sollt es auch ihr es tun. Versteht ihr, das ist die Begründung. Ich habe es gemacht, ich tue es. Seid ihr meine Jünger? Dann macht es auch. Ihr seid nicht höher als ich. Der Sklave ist nicht höher als der Herr. Das heißt, du kannst nicht kommen und sagen, ja, du hast es gemacht, aber ich muss es nicht tun. Wenn ich als der Herr das getan habe, dann ist das nicht umso mehr deine Aufgabe. Du bist nicht höher als ich. Das ist der Maßstab. Also wir haben einen Auftrag in der Schrift, dass wir das tun. Und zwar als Geliebte, von Gott reingemachte, von Jesus permanent jeden Tag die Füße gewaschene. Sagt er, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Liebe Geschwister, das ist der Auftrag. Der Auftrag ist nicht einfach, liebt einander. Das ist zu wenig. Der Auftrag ist, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Das ist der Auftrag, so wie ich. Und darum brauchen wir eine rechte Erkenntnis und das richtige Verständnis. Wie hat Jesus uns geliebt? Hat Jesus uns so geliebt, dass er einfach jeden Tag immer gesagt hat, ich liebe dich? Oder dass er einfach die Augen zugemacht hat und die Sünde hat Sünde sein lassen und sagt, hey, Hauptsache wir lieben, ich liebe dich, ist okay so. Wie hat Jesus uns geliebt? Was ist seine Liebe? Was macht eben diese vollkommene Liebe aus? Und er sagt, so wie ich, so auch ihr. Wenn wir verstehen, wie Jesus mit uns umgeht, wenn wir verstehen, wie Gott in Christus mit uns umgeht und das als Liebe erkennen, dann sind wir in der Lage, in gleicher Art und Weise mit anderen so umzugehen. Und selbst wenn die anderen das sogar vielleicht nicht als Liebe identifizieren würden. Aber es ist Liebe. Wir haben die Liebe erkannt und in der gleichen Art und Weise üben wir diese Liebe aus. Und darum ist es so wichtig, dass wir eine rechte Erkenntnis, ein richtiges Verständnis von dieser vollkommenen Liebe besitzen. Also der Maßstab ist das gleiche. Wie Gott uns geliebt hat in Jesus Christus, sollen wir einander lieben. Wie Jesus Christus uns geliebt hat, sollen wir einander lieben. Das ist der Auftrag und dieser Auftrag ist der Auftrag zur vollkommenen Liebe. Bevor wir aber uns anschauen, wie konkret, da sind die Verse ab Vers 10. Da gibt es ganz, ganz viel. Ab Vers 10 bis Kapitel 5, Vers 3 geht es ums Wie. Wie ist diese Liebe? Wie zeigt sich diese Liebe? Wie lebt man das praktisch? Also was ist das Wesen dieser vollkommenen Liebe? Das sind viele Verse. Und wir haben einige Beispiele hier, um daran zu lernen. Bevor wir das tun, heute möchte ich mit euch über den Grund anschauen. Warum? Ich bin mir sicher, es ist jetzt nicht so, dass ihr da sitzt und sagt, oh, noch nie gehört. Ich muss ehrlich sagen, im Fleisch wünsche ich mir natürlich nach jeder Predigt gesagt, das habe ich noch nie gehört. Aber das ist nach dem Fleisch. Nach dem Geist denke ich, wäre schön, wenn ihr sagt, noch nie gehört, weil dann seid ihr schon in diesen Dingen und habt sie erkannt und glaubt diese Dinge. Also, ich bin mir sicher, dass das jetzt nicht super neu sein wird, aber ich weiß, es ist gut, dass wir nochmal uns über diese Dinge klar werden und uns daran erinnern und fest darin werden, über den Grund, warum sollten wir in dieser gleichen Art und Weise leben, wie Gott uns liebt. Der Grund ist in Kapitel 4, Vers 7, ich lese noch einmal, Geliebte, lasst uns einander lieben und jetzt kommt der Grund, denn, das ist die Begründung, das ist der Grund, warum ich dann hier den Grund ausmache, denn die Liebe ist aus Gott und, können sagen, denn jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Die Argumentation ist, Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist offensichtlich dann aus Gott geboren, das ist der Grund. Die Liebe ist aus Gott. Die Liebe entspringt aus Gott. Die ist aus ihm. Die ist in ihm. Und das ist es, was aus ihm kommt. Und das, was aus ihm kommt, ist Liebe. Und wenn das die Menschen erreicht, wenn das die Kinder Gottes erreicht, wenn das, was aus Gott kommt, in denen ist, die ihm gehören, die aus ihm geboren sind, dann was kommt denn aus ihm? Liebe. Wenn Gott etwas von sich gibt, und zwar seinen Geist, nicht etwas, sondern etwas Konkretes, dann kommt mit dem Geist nämlich seine Liebe. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen. Wie? Durch den Heiligen Geist. Das, was aus Gott kommt, durch den Geist in uns kommt, ist Liebe. Die Begründung ist die, denn Gott ist Liebe. Das ist, was aus ihm kommt. Niemand wird wiedergeboren, niemand bekommt den Geist Gottes und kann mit dieser Liebe nichts anfangen oder wird diese Liebe in seinem Leben nicht spüren, nicht sehen, vor allem. Und ich werde euch dann Stück für Stück mit hineinnehmen, hier geht es um Erkennen. In erster Linie geht es hier gar nicht ums Fühlen. Die Liebe erkennt man in erster Linie, die Liebe fühlt man nicht in erster Linie. Die Liebe erkennt man. Darum kam der Geist, dass wir die Liebe Gottes erkennen, nicht fühlen. Ich weiß, dass wir Menschen und dass viele sehr darauf aus sind, zu fühlen, denn was man da fühlt, das fühlt sich gut an und dann hat man das Gefühl, es ist echt. Aber Liebe ist in erster Linie etwas, was man erkennen muss, was man verstehen muss. Es kann sehr gut sein, und das ist das Schöne, dass auch ein Gefühl sich einstellen kann und darf. Aber in erster Linie hat Liebe etwas mit Erkenntnis zu tun. Darum redet die Bibel zum Beispiel, wenn das heißt, dass Gott uns erkannte, dann kann man übersetzen, uns liebte. Erkennen ist lieben, lieben ist erkennen. Oder, und Adam erkannte sein Weib, seine Frau, und sie gebar ihm. Und wir verstehen, da ist ein bisschen mehr als nur, hey, ach, das bist du, sondern dass da gehört ganz viel Intimität. Und die Bibel beschreibt es dann auch als Liebe, aber sie sagt erkennen. Ach, du bist die Frau, die mir gegeben ist. Ach, mit dir können wir nachkommen, kann ich Nachkommenschaft zeugen. Übrigens noch jemand nicht mit dem Affen oder so. Gell? Er erkannte sie, das ist die Frau, die Gott ihm gegeben hat. So, in dem Erkennen, also Gott, der Grund, warum wir lieben, ist, weil Gott Liebe ist und weil die Liebe aus Gott ist. Und der Umkehrschluss in dem Fall ist, die aus Gott geboren sind, die aus Gott sind, was sind sie? Wenn Gott Liebe ist und die aus Gott geboren sind, aus Gott kommen, was sind sie? Liebe, die sind Liebe. Das ist ein hoher Anspruch, oder? Aber das ist wichtig zu begreifen. Das heißt, jemand, der behauptet, ich bin aus Gott, aber mit dieser göttlichen Liebe nichts am Hut hat, sie weder kennt noch versteht und darum auch gar nicht lebt, da kann er reden, wie viel er will. Darum ist es der Test. Woher wissen wir, dass wir aus Gott sind? Ja, weil wir die gleiche Liebe in uns haben, die ihn ausmacht. Denn er ist Liebe. Das ist Gott. Er ist Liebe. Und die Kinder Gottes werden das in ihrem Leben nicht nur erleben, sie sind das. Sie sind das. Ist uns bewusst, dass wir, Kinder Gottes, der Ausdruck der Liebe Gottes sind. Du und ich sind der Ausdruck der Liebe Gottes. In dem Moment, wo er dich und mich zu einer neuen Schöpfung macht, zu einer neuen Kreatur, bist du zu einem Gegenstand, zu einem Ausdruck der Liebe Gottes geworden. Das, was Gott an dir und mit dir getan hat und tut, ist der Ausdruck seiner Liebe. Wenn du verstehst, was Gott mit dir getan hat und mit dir tut, dann verstehst du die Liebe. Und das ist diese Liebe, die sich dann in deinem Leben gegenüber den anderen, in den Gott und an denen er genau das Gleiche wirkt, auch widerspiegeln wird. Liebe Geschwister, gestern, das ist so schön, wenn man so regelmäßig dran ist, letzten Sonntag sprachen wir darüber, dass der Johannesbrief eben damit beginnt, dass er sagt, Gott ist Licht. Und wir verstehen ja, das heißt, in Gott ist Erkenntnis, in Gott ist Verständnis, richtiges Verständnis, richtige Erkenntnis. Niemand kann behaupten, ich kenne Gott, aber versteht nicht, wer Gott ist. Was verstehen wir? Dass er Liebe ist. Wenn jemand sagt, ich glaube an Gott, aber ich glaube nicht, dass er ein liebender Gott ist, hat Gott nicht verstanden. Das heißt, er hat Gott nicht erkannt. Das bedeutet, er steht nicht im Licht Gottes. Denn Gott ist Liebe. Ich kann nicht sagen, ich lebe im Licht Gottes, aber erkenne seine Liebe nicht. Wie kann das Gott sein? Wie kann er Liebe sein? Wie kann in meinem Leben das? Nein, ich sehe die Liebe nicht. Ich sehe die Liebe nicht. Der Grund ist, weil du Gott nicht siehst. Ich verstehe nicht mein Leben. Ich verstehe nicht meine Niederschläge, Schicksalsschläge, all das. Ja, wie kann Gott das alles zulassen? Wie? Dann mangelst du am Verständnis, wie er das zulassen kann. Warum hast du? Das heißt, du hast ein falsches Verständnis von Gott. Versteht ihr, wie sehr Erkenntnis und Liebe zusammenhängt? In diesem Bild zu bleiben, und ich hoffe, ich überstrapaziere das nicht, und meine Kinder nehmen es mir nicht übel und euch auch nicht. Unsere Kinder verstehen nicht immer alles, was wir tun. Aber sie verstehen nicht immer die Liebe darin, richtig? Obwohl es Liebe ist. Aber das ist genau der Punkt. Je mehr sie aber es verstehen, umso mehr erkennen sie darin und nehmen es übrigens auch an. Das ist eine der ersten Lektionen, die ich gelernt habe als heranwachsender Vater, dass ich, und das musste ich richtig lernen, mich sozusagen auf das Niveau meiner Kinder bewegen und ihnen mich erklären muss. Auch mal entschuldigen. Auch mal sagen, warum es nicht gut ist. Das heißt, auf die Augenhöhe sich zu bewegen, richtig? Bei Kindern muss man sich halt hinknien und sagen, nicht gut. und ich gehe ins Zimmer und Verbot. Ich bin so groß geworden, ehrlich gesagt. Verstanden, nee, aber zack, darf ich halt nicht. Muss halt tun. Warum? Verstehe ich, nee. Darum habe ich das nie gern gemacht. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe die Liebe meiner Eltern darin nicht verstanden. Erst als dann man versteht, vor allem wenn man dann selber erwachsen wird und Kinder bekommt, dann begreift man mehr und mehr. Und dann, ich sage die Wahrheit, es gab so einen Moment in meinem Leben, da dachte ich, warum habe ich nicht auf meine Mutter mehr öfter gehört? Als ich hätte mir so viel erspart. So viel erspart. Nach einer Weile habe ich gemerkt, irgendwie hat sie immer recht gehabt. Aber das war schon viel zu spät. Ich hätte dich bloß auf sie gehört. Das war so mein Moment. Ich sage, darin die Liebe erkannt, warum bestimmte Dinge nicht gut sein sollten, verboten und so weiter und so fort. Es hat was mit Erkenntnis zu tun. Und durch die Erkenntnis erkennt man eben auch das liebevolle Handeln, nämlich des Schutzes, des Bewahrens, des Segens, des Gutes tun. Das erkennt man sonst nicht. Die Bibel redet davon, dass wir eben, dass Gott uns auf unser Niveau sich begibt. Wirklich. Er wurde Mensch. Und erklärte sich selbst, er erklärte dir und mir, warum er das tut, was er tut. Beginnend ab den ersten Zeilen der Bibel. Müsste er es tun? Nee. Hat er es getan? Ja. Liebesbeweis. Er begibt sich auf unser Niveau und beginnt die Sprache zu sprechen, deine und meine. Um dir und mir zu erklären, warum er das tut und warum es auch gut ist für dich, warum es notwendig ist, auch wenn es schmerzhaft ist, auch wenn es sich gerade das wirklich nicht gut anfühlt, aber es ist notwendig. Heute, wenn ich mit meinen Kindern reden muss, muss ich auf einen Hocker steigen, um auf ihr Niveau mit ihnen zu reden. Aber es ist wichtig, dass wir auf ein Niveau kommen und nicht von oben herab. Versteht ihr, warum Jesus dann sagte, kommt her zu mir, alle mühseligen und Beladenen. Und dann sagte er, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig, haben wir im Galaterbrief gerade. Auf diese Art und Weise redet er zu uns, lehrt er uns, bringt uns Dinge bei, warum es gut ist, das, was er tut. Und dann sagt er, mein Joch ist leicht. Und wir lesen im Johannesbrief am Ende von unserem Test, und seine Gebote sind nicht schwer. Das ist der gleiche Gedanke. Wir werden sehen, warum sie nicht schwer sind. Vielleicht jetzt noch vollkommene Liebe. Wie kann das nicht schwer sein? Das ist doch schwer. Er erklärt, warum das nicht schwer ist. Wenn wir es verstanden haben, liebe Geschwister, ist das nicht schwer. Es ist nur schwer, weil man es nicht versteht. Verstehen wir es, dann wird es leichter. Gott ist Licht. Gott ist Liebe. Gott ist Geist. Im Wesentlichen sind diese drei Beschreibungen Gottes, machen Gott aus in all seinen Facetten. Jetzt nochmal an dieser Stelle, und ich habe mich entschieden, heute das nochmal zu wiederholen, weil ich möchte, dass wir diese Dinge wirklich begreifen und fest in uns sind. Gott steht bewusst, Gott ist Liebe. Und nochmal, nicht Gott ist die Liebe. Erinnert ihr euch letzten Sonntag? Gott ist Liebe. Wir dürfen nicht den Umkehrschluss machen, wie wir Menschen immer sind. Wir machen gerne Umkehrschlüsse. Wenn so ist, ja, dann ist doch bestimmt so. Zum Beispiel, wenn Gott erwählt, dann habe ich doch keinen freien Willen. Das ist, was Mensch macht. Das ist der Rückschluss, den die Menschen machen. Genauso machen sie auch hier den Rückschluss und sagen, Gott ist Liebe, meistens heißt die Liebe, dann ist ja die Liebe Gott. Und alles, was Liebe ist, dann Gott. Und dann ist auch alles, was Liebe ist, gut. Und darum, alles, was sich in einer Form der Liebe zeigt, das ist doch gut, das ist überhaupt doch kein Problem. Womit habt ihr denn ein Problem? Das ist doch Liebe und Gott ist doch die Liebe. Bang! Wenn zwei Männer, zwei Frauen, Frauen, Baum, Baum und Frau, Auto, Mann, Mann, Auto, wenn sie sich lieben, wo liegt das Problem? Das ist doch Liebe. Wenn wir etwas lieben, ist doch gut, denn Gott ist doch die Liebe. Nein. Das ist nicht wahr. Diesen Umkehrschluss und diese Verdrehung nehmen die Unwissenden und Ungefestigten und machen daraus eine Religion. Und verkaufen das so, dass stimmt, warum denn nicht? Genauso wenig wie das Licht Gott ist, genauso wenig wie jeder Geist Gott ist, genauso wenig ist jede Liebe Gott. Versteht ihr? Nicht alles, was leuchtet, ist Gott. Was beten die Menschen an? Die Sonne. Warum beten sie Sonne an? Die Ägypter, ganz groß, gell? Warum? Ja, weil das ist für sie Gott. Es leuchtet, es gibt Leben, es gibt Kraft, es gibt Vegetation, Licht, all diese Dinge. Also wird die Sonne angebetet, Licht. Wie viele Götter gibt Gott des Lichts, gell? Aber es, das Licht und die Sonne ist nicht Gott. Aber Gott ist Licht. Ich hoffe, ihr denkt nicht, dass es ein bisschen so hin und her geht. Nein, es ist so wichtig. Wisst ihr warum? Weil wir aus dem, was Gott gemacht hat, Gott machen. Das ist Götzendienst. Das heißt, wenn wir alles, was Liebe ist, und es gibt viele Arten von Liebe, nämlich natürliche, seelische, menschliche und göttliche Liebe. Wenn wir also jede Art der Liebe als Gott erklären und das als Maßstab für gut, dann machen wir es zum Götzen. Das ist Götzendienst. Und man sagt, wo ist das Problem? Nein, Götzendienst, du verehrst und betest etwas an, was Gott als Widerspiegelung seiner Herrlichkeit gemacht hat. Als Gott Licht schuf, gab es die Sonne. Denn Gott ist Licht, gell? Und er sprach und es wurde Licht. Am welchen Tag? Nicht erst am 4., 5., da gab es Sonne, Mond und Sterne, gar nicht. Gott ist selber das Licht, darum braucht es in der neuen Schöpfung keine Sonne mehr, denn er ist das Licht. Es braucht all die Abbilder, es braucht all die Schatten und Bilder, braucht es nicht mehr. Wer hat von euch jemals Gott gesehen? Das ist die Argumentation immer und immer von Johannes. Wer weiß, wie Gott ist? Gott teilt sich aber uns mit. Das heißt, er kommt auf unser Niveau und sagt, okay, ich zeige Ihnen anhand von Schatten und Bildern, wie ich bin. Sieh, ich will Ihnen erklären, dass Licht, ich Licht bin. Und Licht ist Erkenntnis, Verständnis, Licht ist Leben. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort war Licht. Das Licht des Menschen. Durch all das, dieses Licht wurde alles geschaffen, alles Leben und dieses Licht kam in diese Welt. Und sie erkannten es nicht. Das ist immer wieder die gleiche Argumentation oder der gleiche Gedankengang. Dieses Leben ist Licht. Jetzt sagt Gott, ich mache eine Sonne. Ich mache Lichter am Himmel als Orientierung. Für was? Damit wir verstehen, wir brauchen Lichterkenntnis als Orientierung. Wir brauchen Licht als Quelle des Lebens. Aber Gott sagt, ich bin das wahre Licht. Betet mich an, nicht die Sonne. Und was machen die Menschen? Sie beten die Sonne an. Genauso verhält sich mit Geist und genauso verhält sich auch mit Liebe. Ganz ehrlich, geht man in dieser Welt rum und fragt jemanden, ob Liebe schlecht ist. Nee, Liebe will ich nicht haben. Schaut mal, Gott ist Liebe und er hat in verschiedenster Form Liebe geschaffen, die genau das repräsentieren soll. Nämlich ihn darstellen soll, in allen Facetten. Es gibt verschiedene Formen der Liebe, damit wir ihn darin erkennen, wie Gott ist. Und dann, wenn wir uns aber an die Liebe hängen und an die Art der Liebe hängen, wisst ihr, was wir machen? Genau das Gleiche wie die Sonne anbeten. Götzendienst. Wir machen unser Leben, unser Glück von was abhängig? Von der Liebe. Ob sie wir haben oder sie nicht haben, Götzendienst. Wir machen sie nicht von Gott abhängig. Wahrer Glaube, von der Liebe abhängig. Spürt ihr es? Wie schnell kann man andere verurteilen und sagen, wie können die Sonne anbeten? Aber wisst ihr, was wir dann anbeten? Die Liebe. Das ist Götzendienst. Wenn du dich an das hängst und dein Herz an das hängst, was Gott gemacht hat, ist Götzendienst. Und wenn nicht du dich an den hängst, der das gemacht hat, das ist Anbetung und Verherrlichung. Darum geht's, dass wir durch all diese Dinge zu Gott kommen, zu ihm kommen und ihn als das erkennen, wer er ist und ihn verherrlichen und Dank darbringen, Römer 1 ab Vers 18. Und weil sie Gott in dem Gemachten zwar erkannten, aber ihn weder verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, hat Gott sie dahin gegeben, in die Begierden ihrer Herzen. Und was heißt das? Was haben sie getan? Sie haben all das, was Gott geschaffen hat, zum Götzen gemacht. Und dann kommt das Gericht. Dann kommt das Gericht. Wichtig also, Gott ist Liebe, nicht Liebe ist Gott. Es geht um sein Wesen, es geht darum, wie Gott sich in der Liebe als das offenbart und als das zeigt, in seiner Art und Weise, mit all den Facetten seines Wesens offenbarte sich in der Liebe. Diese Liebe, von der wir hier reden, nochmal, ich wiederhole, es gibt Arten der Liebe, die ist zu jedem Mensch fähig. Die körperliche Liebe ist fast jedem Mensch fähig. Die emotionale Liebe, die seelische Liebe. Es gibt verschiedene Arten, das sage ich bewusst, verschiedene Arten. Auf der menschlichen Ebene hat Gott alles gemacht, damit wir dadurch etwas lernen. Aber um diese Liebe geht es nicht. Auch wenn manche denken, das ist die einzige Liebe und wenn ich sie nicht habe, dann gehe ich verloren. Dann war es mein Leben, ist nicht mehr viel wert und. Aber es gibt eine Liebe, die nicht von dieser Welt ist. Eine Liebe, die nicht seelisch, nicht körperlich, nicht physisch, eine Liebe, die ist, die darüber hinausgeht. Das ist seine Liebe und das ist die Rede von dieser vollkommenen Liebe. Und wisst ihr, was diese Liebe ist? Gottes Liebe ist eine Liebe des Willens. Gottes Liebe ist in erster Linie eine Liebe des Willens. Ich will. Liebe Geschwister, versteht ihr, was Gott an euch tut? Was ist seine erste Liebestat? Versteht ihr, was er in Christus Jesus getan hat? Er hat euch befreit aus eurer Unwilligkeit, aus eurem Unwollen, aus der Unfähigkeit zu wollen. Er hat euch befreit, frei gemacht, damit ihr wollen könnt. Das ist ein Gnadengeschenk. Er hat uns befreit, zu wollen zu können. Ich will ihm dienen. Ich will ihm nachfolgen. Ich will seine Gebote halten. Denn das ist Liebe, wenn wir seine Gebote halten. Die göttliche vollkommene Liebe ist die Freiheit des Wollens. Ich will es tun. Denn Gott wollte dich und mich erlösen. Er wollte dich und mich von der Sünde befreien. Er wollte dich und mich rechtfertigen, verherrlichen und zu seiner Rechten hinsetzen. Das ist, was er will. Das ist göttliche Liebe. Es ist eine Liebe des Willens. Wenn also die Bibel sagt, wir sollen einander lieben, so wie er uns geliebt hat, von welcher Liebe ist hier die Rede? Emotionen, Gefühle, Zuneigung, Empathie? Nein, es ist die Liebe des Willens. Ich will meine Brüder lieben. Ich will meine Geschwister lieben. Ich will meinen Mann lieben. Ich will meine Frau lieben. Ich will meine Kinder lieben. Ich will die Gemeinde lieben. Ich will es. Willst du? Das ist die vollkommene Liebe. Willst du? Nicht tust du es, kannst du es erstmal. Erstmal willst du es. Wenn ich sage, ich habe keinen Bock. Ich will doch nicht. Wenn ich den angucke, ich will nicht den lieben. Wenn ich die anschaue, schon gar nicht. Natürlich will ich. Wie könnte ich nicht? Liebe Geschwister, dass wir dazu in der Lage sind, Menschen zu begegnen, die eigentlich nicht liebenswert sind, aber in uns das Verlangen da ist, sie zu lieben, das ist die neue Schöpfung. Das ist die neue Natur. Das ist, was in unser Herz hineingelegt ist. Auf der menschlichen Ebene will ich mit dem nichts zu tun haben, aber in mir ist etwas, es will. Gottes Geist in mir, es will. Ich will es tun. Noch gar nicht, ich kann. Und der zweite Aspekt dieser göttlichen Liebe, der vollkommenen Liebe, einer hat einmal gesagt, Gott ist Liebe in Tat. Gott ist Liebe in Tat. Ich will es, ich tue es. Nicht, ich will es, ich fühle es. Ich will es, ich tue es. Gott befreit uns, liebe Geschwister, befreit in Christus Jesus, in seiner Liebe zu dir und zu mir. Nicht nur das Wollen, sondern auch zum Vollbringen. Er schafft in uns nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen. Er bringt uns dazu, er befähigt uns dazu, er gibt uns seinen Geist, damit die Früchte dieser Liebe in uns wachsen und wir nicht nur wollen, sondern es auch tun. Wenn ihr das erkannt habt, glückselig, wenn ihr es tut. Die Liebe ist eine Entscheidungssache. Die Liebe ist eine Tat. Die Liebe ist eine Tat. diese Wahrheit werden wir intensiv sehen und lesen. Und ihr kennt sie, ich weiß es. Wenn wir ab Vers 9 schon lesen, hierin ist die Liebe zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hatte. Was ist das? Eine Tat. Hierin ist die Liebe bewiesen, offenbart, gezeigt worden. Wie? Gott hat etwas getan. Getan. Er hat es gemacht. Das ist Gottes Liebe. Er hat es gemacht. Hat es gefühlt. Steht hier nichts da. Hat es so viele Emotionen gehabt uns gegenüber? Natürlich nicht. Er hat eine Entscheidung getroffen. Das ist eine Willenssache. Ich will den Willi. Obwohl er es nicht wert ist. Er ist ein Sünder. Er stinkt. Seine Füße sind grauenvoll. Die ekligsten, die es gibt. Ich will nicht mit ihm am Tisch liegen. Hallo? Das war's. Appetit vergangen. Ich werde es aber tun. Ich entscheide mich, ich werde es tun. Und ich werde diesen Dreck abwaschen. Ich gehe nicht hin und sage, wasch es ab. Sonst keine Gemeinschaft. Wir essen, wenn du dann schön sauber bist. Das machen wir dann, ja? Und du zu Hause schrub, schrub, schrub. Nein, ich mach's. Ich sorge dafür, dass wir Gemeinschaft haben können. Das ist Liebe. Das hat er getan in Christus Jesus. Darin, hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden. In einer Tat. Liebe Geschwister, in einer Tat. Also, nicht die Liebe definiert Gott. Nicht die Liebe definiert Gott. Gott definiert Liebe. Wisst ihr, warum das so wichtig ist? Weil viele Menschen, weil sie keine Gotteserkenntnis haben, aber ein eigenes Verständnis von Liebe haben, nehmen dieses Verständnis der Liebe und legen es an Gott und sagen, nach meinem Verständnis ist Liebe das, 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 das. Und dann gucken sie ihr Leben an oder das Leben dieser Welt, die Situation dieser Welt und dann sagen, das kann nicht Liebe sein. Was ist das für ein Gott? Denn das passiert in meinem Leben, das passiert in dieser Welt. Wo ist Liebe? Das Problem ist nicht, dass Gott da nicht der Liebevolle ist, sondern die haben ein falsches Verständnis von der Liebe. Warum? Weil sie die Liebe und somit Gott über ihre eigene Liebe definieren und nicht Gott die Liebe definiert. Ich sage jetzt, wenn es bedeutet, dass die Liebe darin erwiesen ist, dass Gott seinen Sohn ans Kreuz gebracht hat und ihn umgebracht hat, dann ist das Liebe. Du sagst, wo ist die Liebe? Du verstehst sie nur nicht. Würdest du verstehen, was dieses Dahingeben ans Kreuz bewirkt hat, wirst du die Liebe begreifen. Und so ist in dieser Welt viele Dinge geschehen. Und Menschen sagen, wo ist Gott, wo ist Gott? Sie verstehen nicht, dass das alles, was Gott tut, Liebe ist. Sie wissen nicht, was das alles bewirken wird, wohin das Ganze hinläuft, was das Ende ist. Sie haben keine Ahnung davon. Also können sie das auch nicht als Liebe definieren. Sie verstehen auch nicht, was in ihrem Leben was da passiert. Und sie sagen, das ist lieblos. Warum erlebe ich das? Warum erlebe ich das? Warum erlebe ich das? Sie begreifen nicht, wozu diese Dinge in deinem Leben passieren. Würden sie es verstehen, würden sie das aus der liebenden Hand Gottes nehmen, gefüllt bis an den höchsten Rand, richtig? Im Verstehen Gottes, seines Handelns, liegt das Annehmen und liegt auch das Geliebtseins. Oh, das ist Liebe. Dann liebst du ja mich. Jawohl, ich liebe dich. Ach, das ist eine Liebestat. Ja, das ist eine Liebestat. Wichtig, liebe Geschwister, unser Verständnis Gottes muss nicht von unserem Verständnis der Liebe abhängig sein, sondern Gott darf, er darf es, er ist Gott. Er darf sich selbst definieren und das tut er hier. Gott darf sagen, was Liebe ist, denn Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Nicht er hat Liebe. Nicht nur er tut Liebe, er ist es. Verstehen wir Gott? Verstehen wir was? Liebe. Lest mit mir nochmal Vers 7. Vers 8. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Begreift ihr jetzt diesen Satz? Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Warum nicht? Er kann nicht lieben, weil er Gott nicht versteht. Er versteht die Liebe nicht, darum kann er nicht lieben. Wenn er Gott erkannt hätte, wie er ist und was Liebe ist, dann wäre er in der Lage, diese Liebe zu leben. Aber er ist nicht in der Lage. Warum? Er versteht die Liebe nicht. Er kennt Gott nicht. Er definiert Gott über etwas anderes. Er definiert Liebe über etwas anderes. Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Und dann sagt Johannes Gott, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Ich möchte diese Wahrheit jetzt nur ein paar Minuten kurz vertiefen. Wichtig, dass wir das an diese Dinge nochmal kurz durchdenken und verinnerlichen und wirklich festhalten. Dazu möchte ich euch bitten, wieder einmal in die ersten Zeilen der Bibel mit mir zu gehen. Schlagt mal mit 1. Mose Kapitel 1, 2 und 3. Das ist der Bereich. Wir werden nicht alles lesen, aber ihr wisst, wo wir sind. Zum x-ten Mal müssen wir zurück an den Anfang, um das zu verstehen, was Gott tut. Hier oft beginnt er den Willen zu offenbaren. Ich will es so sagen, hier beginnt er sich auf unser Niveau zu begeben und uns zu erklären, warum Gott das tut, was er tut. Wir haben in dem ersten Kapitel die Schöpfung, richtig? Wir haben dieses Zeugnis, und Gott sprach, es wurde Licht, in Vers 3 als erstes. Scheidung von der Finsternis, da gab es Sonne, Mond und Sterne noch gar nicht. Dann lesen wir von der Schöpfung, die Gott macht. Wir lesen von Tieren, die er geschaffen hat. Und sie wurden doch auch alle eine lebendige Seele, oder? Eine lebendige Nefesh. So wie der Mensch eine lebendige Seele ist. Was ist der Unterschied zwischen Tieren, zwischen Affen und Hunden und Katzen und Kaninchen, alles, was so süß ist, liebenswert ist? Was ist der Unterschied zwischen den lebendigen Seelen im Meer und zwischen den lebendigen Seelen auf dem Land und in der Luft? Was ist der Unterschied, wenn alles lebendige Seelen sind? Der Unterschied findet ihr in Kapitel 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Was ist der Unterschied der Schöpfung der Tiere zu den Schöpfungen der Menschen? Die Tiere wurden alle nach ihrer Art geschaffen. So wurde ein Esel nach der Art der Pferde zum Beispiel, sowas in der Art. Das ist nicht mein Fachbereich, zum Glück. Aber ich vermute so, das gibt so Hunde und dann Hunde, das heißt Wölfe. Ja, das ist die Linie. Wölfe und all das, was halt so aussieht wie ein Hund. So, das heißt eine Art. Es gibt eine Art Fischeart und Vögelart und alles wurde nach diesen verschiedenen Arten geschaffen. Nicht da will ich eine Artenlehre hier. Ja? Gott hat sie in dieser Art gemacht. Deswegen unterschiedliche Arten. Aber nach welcher Art wurden wir gemacht? Nach der Art des Menschen? Er sagt nicht, lass uns Menschen machen nach ihrer Art. Wir wurden nicht nach unserer Art geschaffen. Das ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier. Der Unterschied ist nach unserem Bild. Was war Gottes Plan mit den Menschen von Anfang an, von dir und von mir? Was sollte aus dem Menschen werden? Ein Bild Gottes. Jetzt schon mal einen schnellen Sprung. Wie ist Gott? Fangen wir an. Licht. Okay? Wie ist Gott? Liebe. Okay? Wie ist Gott? Geist. Okay? Wie sollte Mensch werden? Wie wird er Gott repräsentieren und widerspiegeln? Über die Erde das ausüben, wie kann er es tun? In seinem Bild. Wie ist Gott? Versteht ihr? Was hat Gott von Anfang an geplant? Wir sollen seine Repräsentanten sein. Wir sollen die Abbilder Gottes sein. Das heißt, wenn man uns sieht, wen sollte man sehen? Gott. Aber nicht wir sind Gott, richtig? Wo war die Versuchung? Du kannst sein wie Gott. Versteht ihr? Das ist genau der Punkt. Wenn man das, was Gott gemacht hat, als Gott anbetet, Götzendienst. Wir sind Abbilder Gottes. Er hat uns gemacht, damit man Gott sieht. Aber wenn Gott Liebe ist, was muss man sehen? Was ist notwendig, dass wir so sind wie Gott? Gott ist Geist, Wiedergeburt. Wir brauchen seinen Geist. Was brauchen wir, um Gott ist Licht, Erkenntnis. Was schenkt er uns durch den Geist? Erkenntnis. Gott ist Liebe. Was brauchen wir denn, um Gott zu repräsentieren? Seine Liebe. Das sind wir. Nein, das ist unsere Berufung. Das ist der Auftrag, liebt einander, so wie Gott euch liebt. Warum? Denn ihr seid Gottes Ebenbild. Ihr widerspiegelt Gottes Herrlichkeit. Was für eine hohe Berufung. Wir haben eine höhere Berufung als ein Affe. Wir leben nicht einfach nach unseren Instinkten, so intelligent das auch alles sein mag. Wir haben keine hohe Berufung. Nicht in dieser Weise. Was macht aber Gott aus? Lies mir mit mir Kapitel 6, 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Und ähnlich, nicht uns gleich, ähnlich. Das heißt, in der Weise, dass es uns widerspiegelt. Aber interessanterweise, und da streiten die Theologen, aber ich bin fest davon überzeugt, ich heiße nicht unbewusst, nicht ohne Grund, lasst uns Menschen machen. Nicht Gott sprach, lasst mich Menschen machen. Uns. Warum? Weil wir hier ein Wesenszug Gottes haben, die Dreieinigkeit Gottes. Was macht Gott aus, wenn Gott Liebe ist? Kann man alleine Liebe sein und alleine Liebe lieben? Angesichts dessen, als ich darüber nachdachte, bin ich wieder ins Johannesevangelium, weil das ist so eine gute Quelle dafür. Aber es gibt mehr als das. Wie oft erinnert ihr euch, dass Jesus gesagt hat, der Vater, der mich liebt? Wie viele Stellen gibt es, sagt, der Vater liebt mich? Und wie oft sagt Jesus, und ich liebe den Vater? Und dann heißt es, ich liebe den Vater, darum lass uns aufstehen und das tun, wozu er mich gesandt hat. Ich mache es, warum? Weil ich den Vater liebe. Das heißt, die Beziehung zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn repräsentiert und zeigt sich in was? In Liebe. Gott ist Liebe. Und diese Liebe wird gelebt, gezeigt in seiner Dreieinigkeit. In der Beziehung zueinander, in der Beziehungsfähigkeit. Schaut mal mit mir ab Vers 27. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er ihn. So, da waren wir am Donnerstag, am Eheabend. Als Gott den Menschen schuf und als es in den Akt des Schöpferakt geht, dann redet Gott nicht mehr in der Mehrzahl, sondern in der Einzahl. Und Gott schuf den Menschen. Und dann heißt es, schuf er ihn als Mann und Frau. Warum Mann und Frau? Gott ist weder Mann noch Mann. Für die, die nicht dabei waren und es noch nicht wissen, Gott ist kein Mann. Auch wenn manche das behaupten. Gott ist auch keine Frau. Das ist auch nicht. Gott ist was? Licht, Liebe, Geist. Warum aber Mann und Frau? Was repräsentiert Mann und Frau? Die Liebe Gottes. Die Gemeinschaftsfähigkeit, das Zueinander. Die Art und Weise, sich zu lieben, wie Gott sich untereinander liebt. Das ist die Berufung von Mann und Frau. Ehe, Abend, Teil 2. Versteht ihr, warum ich sage, diese Dinge laufen gerade alles so zusammen. Ich habe keine andere Chance, ich habe keine andere Wahl, als so überall und überall das Gleiche zu sagen. Das heißt, dein und mein Bild, wie du geschaffen bist, bist so geschaffen, damit, und Gottes Plan mit den Menschen ist so, dass wir ihn repräsentieren. Aber wir lesen hier noch von der Erde, gell? Es ist noch kein Geist. Wir lesen von einer Verfinsterung, noch keine Erkenntnis, kein Licht. Wir lesen vom Scheidung und von Zerstörung der Beziehung zwischen Mann und Frau, keine Liebe. Wie macht das Gott? Was ist Gottes Plan? Wir lesen Kapitel 3, dass ein der Nachkomme kommen wird. Einer wird kommen und das alles machen. Springt mit mir nicht zu Kapitel 3, sondern in Römerbrief Kapitel 8. Macht mit mir einen großen Sprung. Römerbrief Kapitel 8. Den Abschnitt, den wir mittlerweile gut kennen, Lukas hat darüber eine lange Zeit gepredigt. Wir haben in den Rahmen von Bibelstunden auch Predigten immer wieder Bezug auf diesen Text genommen, als wir darüber gesprochen haben, Leben im Geist, was es bedeutet, in der Frucht des Geistes zu leben. Und Paulus redet hier in diesem Zusammenhang, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Und was hat er gesagt? Was kennzeichnet ein Kind Gottes, wenn er vom Geist geleitet ist? Er muss geistlich sein, um ein Kind Gottes zu sein, Wiedergeburt erlebt zu haben. Und dann spricht er aber, sehr interessant, in diesem ganzen Abschnitt, spricht er aber über Seufzen, oder? Er spricht, dass wir in diesem Leib hier Leid haben und viel erleben und die Schöpfung seufzt und wir seufzen. Es ist kein einfaches Leben, oder? Und wie viel zweifeln dann an der Liebe Gottes zu ihnen, weil sie sagen, guck mal, was ist das? In diesem Zusammenhang sagt Paulus etwas Wunderbares, kennt ihr alle und wurde bestimmt schon einiger von euch zugesagt in Römer 8, Kapitel 28. Nein. Verzeiht, wenn ich mal Kapitel sage. Also das zweite Mal Kapitel, immer streichen. Immer denken Vers. Ja? Ich denke in Kapiteln, großen Dingen, denke ich. Kapitel 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitbewirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Was ist unsere Berufung, liebe Geschwister? Zu was wurden wir berufen? Um ihn wiederzuspiegeln, ein Bild Gottes zu sein. Versteht ihr? Das ist unsere Berufung. Und dann heißt es, und Gott schuf uns nach seinem Bild, Einzahl. Nach welchem Bild wirst du geschaffen? Um Gemeinschaft, um Geist, um Liebe, um Erkenntnis zu repräsentieren. Welches Bild ist das einzige wahre Bild, das all das verkörpert? Lest mit mir weiter. Also. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten wirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Wo findest du wahre Erkenntnis? Wo findest du wahres Verständnis? Wo siehst du wahren Geist? Nicht den Propheten, falschen Lügen. Wo findest du die wahre Liebe? Nur in Christus. In welches Bild hat Gott von Anfang geplant, uns zu verwandeln? Von Anfang an. Als er sagt, lasst uns Menschen schaffen. Zu wem hat er es gesagt? Zu Jesus und zum Geist. Und dann sagt er, und dann macht er sie nach seinem Bild. In welches Bild? Bild Jesu. Wenn du gedacht hast, dass du den Leib hast, zuerst und Jesus dann später den Leib bekam. Wer war zuerst? In welches Bild wurden wir geschaffen? Wer kann das fassen? Wer kann es wirklich durchdenken, was das bedeutet, dass Christus vor Grundlegung der Welt war und wir in sein Bild verwandelt werden von Anfang an? Das heißt aber, bedeutet, dass Gottes Plan war, erst den ersten Menschen zu schaffen, erster Geburtstag, und dann den zweiten Menschen zu schaffen, das ist der wahre Geburtstag. Das alles dazu, aber was ist der Weg, in dieses Bild verwandelt zu werden? Und alles, was auf diesem Weg geschieht, ja, der Sündenfall, ja, die Katastrophen, ja, der Turmbau zu Babel, ja, die Sintflut, alles, was auf diesem Weg geschieht, geschieht aus einem Grund, damit wir in dieses Bild verwandelt werden. Gottes Plan ist in uns, in sein Bild. Und dieses Bild ist das Bild des Sohnes Gottes, denn er ist das Abbild der Herrlichkeit Gottes. Das ist deine, meine Berufung. Aber was macht Jesus aus? Erkenntnis. Was macht Jesus aus? Geist. Was macht Jesus aus? Liebe. Vollkommene Liebe. Denn darin hat Gott die Liebe erwiesen, dass er seinen Sohn gesandt hat in die Welt. Schaust du den Sohn, erkennst du die vollkommene Liebe. Verstehst du die Liebe. Ich bin fast fertig. 1. Korinther, 2. Korintherbrief. 2. Korintherbrief. 2. Korintherbrief, Kapitel 3. Wie ich liebe diesen Abschnitt so sehr. Paulus spricht über die Tüchtigkeit, in diesem neuen Bund zu leben. Er spricht über den Bund, den ersten Bund, den Bund des Todes, das heißt das Gesetz, das uns den Tod bringt. Und er spricht über den neuen Bund, das uns die Herrlichkeit und das Leben bringt. Und dann sagt er, und das kennt ihr alle, dass wir im Gesetz Gott nicht erkennen. Es ist eine Decke. Wir erkennen die Gottesliebe darin nicht. Kennen wir nicht. Wenn wir das Gesetz lesen, lesen wir was? Du sollst tun, ich tue das, du tust das. Das ist das Gesetz. Darum tötet es. Darum tötet es. Es schafft kein Leben. Es kann nicht Leben schaffen. Und wisst ihr, was es auch nicht schaffen kann? Liebe schaffen. Denn die Liebe ist ohne Furcht. Denn diese Liebe nimmt Sünde auf sich. Von dieser Liebe reden wir. Das Gesetz macht es nicht. Also können wir die Liebe Gottes in diesem nicht sehen. Und Mose wusste das, aber dass das mal weggeht. Und dass etwas Neues kommt. Und ich lese euch ab Vers 14. Aber der Sinn ist verstockt worden. Das heißt Verständnis, Erkenntnis Gottes, Verständnis seines Handels, Verständnis seiner Liebe ist nicht möglich gewesen. Verstockt, das Herz ist nicht in der Lage gewesen. Dann heißt es, denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Vorlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil es nur in Christus beseitigt wird. Versteht ihr, warum? Weil wir nur in Christus die Liebe Gottes in seinem Handeln an uns verstehen. Weil wir nur in Christus auch die Notwendigkeit des Gesetzes verstehen, dass es uns demütigt und uns sagt, du brauchst Christus. Weil wir nur in Christus begreifen, warum Gott all das gemacht hat, wozu es notwendig war, damit wir wiedergeboren werden, damit wir zum Geist werden. Nur in Christus begreifen wir all das Handeln Gottes, all die Geschichten, nur in Christus. Und dann geht er weiter. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf dem Herzen. Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, das Herz, wird die Decke weggenommen. Und jetzt kommt's. Lies mit mir. Genießt es. Nehmt's auf. Der Herr aber ist der Geist. Gottes Geist. Der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn, da ist Freiheit. Zu was für eine Freiheit? Freiheit zu erkennen, Freiheit zu lieben, Freiheit zu tun. Freiheit. Wo der Geist ist, da ist Freiheit. Aber wie passiert das? Jetzt schaut mal mit mir, Vers 18. Wir alle, liebe Geschwister, ihr auch, aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild. In dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Wie wirst du und ich in das Bild Gottes verwandelt? Das heißt, wie kommen wir dahin, dass wir Gott repräsentieren in der Weise, wie er ist, nämlich Liebe? Wir müssen seine Herrlichkeit sehen. Wir müssen diese Herrlichkeit der Liebe erkennen, diese Herrlichkeit verstehen. Wir müssen Gott verstehen, wer er ist und was er mit uns tut. Wie kann das passieren? Nur durch den Geist, wie werden wir das Bild Gottes verwandeln? Wenn ich das tue, dann das tue, dann das tue? Verwandelt wirst du nicht durch Strategien, verwandelst du nicht durch Pläne, nicht durch Katechismen und sonst irgendwas. Verwandelt wirst du durch den Geist Gottes. Wie? Wenn du Gottes Herrlichkeit siehst, wenn du die Liebe Gottes siehst, weißt du, was das macht? Die färbt ab. Warum mache ich das? Warum diese Exkurse? Warum diese Stellen? Wir sind nur in der Lage zu lieben, weil wir geliebt sind. Wir sind nur in der Lage zu lieben, wenn die Liebe in unserem Herz ist. Wie kann oder kommt die Liebe in unser Herz? Durch den Geist. Was bedeutet das? Nicht der Geist kommt und wir kriegen gute Gefühle füreinander. Der Geist kommt und gibt uns Erkenntnis, nämlich wer Gott ist, wer wir sind, wer ihr seid, wer ich bin. Erlösungsbedürftige, sündige Menschen, die aber auf der Grundlage des Blutes Jesu Christi rein sind. Also entscheide ich mich, euch genauso zu sehen, wie Gott mich sieht. Ich entscheide mich, mit euch genauso umzugehen, wie Gott mit mir umgeht. Und das ist, wisst ihr was? Liebe. Das ist die vollkommene Liebe. Das. Ich gehe mit euch um, wie Gott mit mir umgeht. Das ist vollkommen. Liebe Geschwister, wir sind ein Bild verwandelt worden. Als Jesus die Bergpredigt darstellt, redet er darüber und er sagt, tragt einander, oder? Wenn jemand dich anklagt, was sollen wir tun? Den Mantel noch mitgeben. Wenn jemand mit dir eine Meile gehen will, was bedeutet das? Eine Meile auch mitzugehen? Leg eine Schippe drauf. Wenn jemand dich schlägt, was bedeutet das? Lass dich nochmal schlagen. Wer kann das tun? Kein Mensch. Da reicht die menschliche Liebe nicht aus. Aber wisst ihr, welche Liebe das ausreicht? Die vollkommene. Wisst ihr, warum Jesus am Ende von diesem Abschnitt sagt, ihr sollt nun vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist? Das ist die Liebe. Das hat nichts mit Gefühl zu tun. Wenn einer mir reinhaut, glaubt, ich habe gute Gefühle für den. Hey, ich stehe da und hoffe, ich beherrsche mich. Das ist nicht Liebe. Die Entscheidung zu tun, ich lasse mich nochmal schlagen. Ich werde mich nicht wehren. Wer ist dazu tüchtig? Nur der Gott erkennt, der sieht, dass Gott genau das Gleiche mit mir tut. Ich schlag ihn und er schlägt nicht zurück. Ich fordere von ihm eine Meile, er geht zwei. Ich fordere von ihm das und er gibt über Bitten und Verstehen. Gott ist Liebe. So sollt ihr sein, so wie mein Vater ist. Das ist der Maßstab. Wer Gott das erkennt, nur der ist in der Lage, auch das gegenüber anderen zu leben, weil wenn das nicht mal versteht, was das ist, wie sollen wir diese Liebe leben, nach unseren Maßstäben. Ich schließe mit einem Beispiel vom Alexander des Großen. Ja, komischer Abschluss, aber nicht, weil er so toll war. Aber ich fand das sehr einprägsam. Anscheinend, ich war nicht dabei, aber anscheinend, Alexander der Große ist bekannt, oder? Ein großer Weltbeherrscher, der in kurzer Zeit, in der Bibel lesen wir sogar von ihm, in kurzer Zeit das Weltreich aufgebaut hat und Welt erobert hat. Und er war sehr mutig, ein junger Kerle, aber sehr mutig, nichts gefürchtet. Und als er dann mitbekommt, dass einer seiner Kommandanten oder einer seiner Kämpfer, ich weiß jetzt nicht genau, aber anscheinend, als er es mitbekommt, dass der ein Feigling war, so, hat sich da aus dem Kampf zurückgezogen, war ein Feigling, hat er zu sich zitiert. Und wisst ihr, was er ihm zu ihm gesagt hat? Das ist, warum ich das erzähle. Er sagt zu ihm, ich habe es mir aufgeschrieben, entweder legst du deine Feigheit ab oder meinen Namen. So, du hast zwei Möglichkeiten. Du repräsentierst mich in diesem Kampf, Alexander den Großen. Was mich ausmacht, ist keine Feigheit. Ich gehe, ich kämpfe. So, entweder du, wenn du da vorne kämpfst, repräsentierst mich, dann musst du die Feigheit ablegen. Oder du legst meinen Arm ab und dann geh. Vor diese Wahl hat er ihn gestellt. Als ich so das las, dachte ich, wen repräsentieren wir? Den himmlischen Vater. In Christus Jesus. Wir sind in das Bild Christi verwandelt werden. Wenn wir uns Christen nennen, nennen wir uns so. Was sind Christen nicht? Nicht Feiglinge, wir sind Feiglinge. Sie hassen nicht. Sie hassen nicht die, die Gott liebt. Das macht Christus nicht aus, oder? Sie hassen nicht Sünder, sie lieben sie. Weil das macht Jesus mit dir und mir. Was macht ihn aus? Liebe. Also entweder wir hören auf zu hassen oder wir legen seinen Namen ab. Entweder wir hören auf zu hassen oder wir legen seinen Namen ab. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir repräsentieren, nicht indem wir nur etwas sagen, indem wir das, was wir sagen, leben. Was leben? Liebe. Vollkommene Liebe. Seine Liebe. Der Maßstab ist hoch, oder? Wie kann es geschehen? Wenn wir die Liebe verstehen und ihn durch uns lieben lassen, an die anderen zu lieben. Wenn wir als seine Gefäße, seine Werkzeuge sind. Um den Kreis für diese Woche zu schließen, oder die letzten Woche, das erste Bewährungsfeld dieses geistlichen Kampfes fürs Evangelium, wir stehen nämlich auch in der Front, wie dieser Soldat, ist unsere Beziehung. Ist Mann und Frau, sind Kinder, Familie, Gemeinde. Welt. Wir sollen allen Gutes tun, besonders aber den Gläubigen. Wir sind Repräsentanten Christus. Ich bin mir sicher, keiner von euch will diesen Namen ablegen, oder? Keiner, oder? Lasst uns den Hass ablegen. Amen.